Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Und wir sprechen heute in dieser Sendung über ein neues Mitglied für die Deutsche Bischofskonferenz. Genauer gesagt, ein mögliches neues Mitglied. Denn dass es in Deutschland demnächst ein 28. Bistum geben könnte, das ist noch nicht ausgemachte Sache. Aber der Wunsch danach, der ist da. Es geht um die ukrainische griechisch-katholische Kirche. Die hat seit mehr als 6 Jahrzehnten hierzulande ein sogenanntes apostolisches Exarchat, wenn man so will, eine Art Außenstelle. Und unter anderem, weil in den vergangenen gut 2 Jahren die Zahl der Gläubigen in Deutschland stark angewachsen ist, könnte aus dem Exarchat eine eigenständige Diözese werden. Wie wahrscheinlich das ist und welche Folgen das haben könnte, darum geht's heute. Zuerst aber schauen wir jetzt gleich auf ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte in Südamerika. Denn in diesen Tagen ist der chilenische Regierungschef Gabriel Boric zu Besuch in Deutschland. Der Bundeskanzler hat ihn gestern in Berlin empfangen. Und natürlich geht es bei den Gesprächen auch darum, dass Chile ein wichtiger Partner ist in Sachen Rohstoffe, vor allem Lithium. Aber in der Geschichte der Beziehungen beider Länder gibt es eben auch ein sehr dunkles Kapitel. Die Sekte Colonia Dignidad, gegründet von einem deutschen Laienprediger, Schauplatz von Zwangsarbeit, sexuellem Missbrauch und zahlreicher Morde im Dienste der Pinochet-Diktatur. Verbrechen, bei denen die Bundesregierung lange Zeit wenig bis gar kein Interesse an Aufklärung hatte. Auch wenn sich das geändert hat inzwischen, die Arbeit an einer Gedenkstätte, die zieht sich dennoch seit rund 7 Jahren hin. Aber der Präsident, der heute zu Besuch ist, der hat in einer Hinsicht vor seiner Abreise schon Fakten geschaffen und Teile des Landes der ehemaligen Siedlung enteignet. Anne Herberg hat ihm zugehört.
Seit einigen Jahren arbeiten die Regierungen Chiles und Deutschlands daran, einen ehemaligen Ort des Grauens und des Todes in einen Ort der Erinnerung und der Zukunft umzuwandeln, erklärte Chiles Präsident Gabriel Boric vor gut einer Woche vor dem Parlament. Und als Ergebnis dieses Prozesses kann ich dem Land heute mitteilen, dass wir diese Woche mit der Enteignung eines Teils des Landes, der ehemaligen Colonia Dignidad in Villa Baviera, begonnen haben. Es war eine Ankündigung, die für Applaus sorgte, aber auch für Überraschung. Schließlich arbeiten Deutschland und Chile bereits seit 2017 an der Errichtung eines Gedenk- und Dokumentationszentrums auf dem Gelände der ehemaligen deutschen Sektengemeinde Colonia Dignidad, die in den 1960er Jahren vom pädophilen Laienprediger Paul Schäfer gegründet wurde. Seit 2021 liegt ein entsprechendes Konzept vor, doch immer wieder hakte es an Kompetenzfragen zwischen Chile und Deutschland. Nun also endlich Weg frei für die Gedenkstätte?
Also ich begrüße das auf alle Fälle. Ich finde, das ist ein guter Schritt. Gleichzeitig ist es wichtig, jetzt mit den vor Ort lebenden Betroffenen im Gespräch zu bleiben, um sie mitzunehmen. Ich glaube, es herrscht dort große Aufgeregtheit und Unsicherheit.
Sagt die Historikerin und Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Elke Riglewski, die selbst an der Ausarbeitung des Gedenkstättenkonzeptes beteiligt war und dabei auch zwischen den vielfältigen Opfergruppen der ehemaligen Sektensiedlung vermittelte. Darunter chilenische Opfer, die von Schäfer vergewaltigt wurden, Angehörige ehemaliger politischer Gefangene der Pinochet-Diktatur, die auf dem Gelände der Colonia Dignidad gefoltert und ermordet wurden, aber auch einstige Sektenmitglieder wie Harald Lindemann, der als Kind in die Colonia kam, dort jahrzehntelang Zwangsarbeit leistete, misshandelt und vergewaltigt wurde. Aus Mangel an Alternativen lebt er bis heute auf dem Sektengelände wie rund 100 weitere sogenannte Ex-Colonos. Lindemanns größte Sorge: Was wird aus uns?
Bis heute leiden wir unter diesem System. Erst 40 Jahre direkt unter Paul Schäfer und jetzt nochmal über 20 Jahre nach Paul Schäfer, aber weil das System in seinen Strukturen weitergeht. Diese Geschichte, was dort alles geschehen ist, auf chilenischer und auf deutscher Seite, dass das aufgezeigt wird und in einem Gedenkort die Geschichte dargestellt wird. Aber dass wir als Opfer auch entschädigt werden, jetzt endlich nach so vielen Jahren, das finde ich sehr notwendig.
Die Colonia Dignidad, die inzwischen Villa Baviera heißt, also bayerisches Dorf, Landwirtschaft und Tourismus betreibt, ist als Firmenholding privater Aktiengesellschaften organisiert. Entscheidungsmacht allerdings haben wenige. Die größten Anteile halten Angehörige der einstigen Führungsriege um Paul Schäfer. die wenig Interesse haben, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Von dort dürfte Widerstand gegen die geplante Enteignung zu erwarten sein, sagt auch Rechtsanwalt Winfried Hempel, der selbst in der Kolonia aufgewachsen ist. Ohnehin steht die Frage im Raum, wie wird das Ganze juristisch umgesetzt?
Der schnellere Weg ist natürlich ein Dekret der Enteignung von der öffentlichen Behörde aus, was festgelegt wird, genau was der Grund und Boden ist, der da reinfällt, welche Gebäude und was auch der Preis ist, weil bei einer Enteignung wird ja der Preis des Gebäudes oder des Enteignenden an den Eigentümer dann übertragen. Und das ist dann auch wieder ein Riesenthema, an wen geht dieses Geld?
Wer wird dann in einem zweiten Schritt aber auch am Aufbau des Gedenk-, Dokumentations- und Lernortes beteiligt? Dabei müsse Deutschland eine aktive Rolle und auch eine finanzielle Verantwortung übernehmen, fordert Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora, der ebenfalls an der Ausarbeitung des Gedenkkonzeptes für die Ex-Kolonia mitgearbeitet hat. Das Ganze dürfe nicht erneut verschleppt werden. Offene Fragen allerdings gibt es noch viele. Auch darum wird es nun gehen, wenn Chiles Staatschef Gabriel Boric am 10. Juni in Berlin zu Besuch ist.
Die chilenische Regierung enteignet Teile des Landes der ehemaligen Siedlung Colonia Dignidad. Darüber hat Anne Herberg berichtet. Die römisch-katholische Kirche in Deutschland hat 27 Bistümer und da könnte es bald eines mehr geben. Seit 1959 gibt es in Deutschland ein apostolisches Exarchat der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, also eine Art Außenstelle dieser Kirche. Die ukrainische griechisch-katholische Kirche, die gehört zu den sogenannten unierten Kirchen. Und das muss man kurz erklären, denn diese Kirchen sind so eine Art kirchenhistorischer Spezialfall. Denn sie feiern ihren Gottesdienst nach dem gleichen Ritus wie die orthodoxen Kirchen, nach der sogenannten byzantinischen Tradition, aber entscheidender Unterschied, sie unterstehen trotzdem dem Papst, also gehören zur römisch-katholischen Kirche. Auch vor dem russischen Angriffskrieg waren das gar nicht so wenige Menschen, die dieser Kirche in Deutschland angehören. Seit dem Krieg ist die Zahl deutlich angewachsen. Und das ist ein Grund, warum die Kirchenführung in Kiew, nun Rom, eine Bitte vorgelegt hat. Kein Exarchat in Deutschland mehr, sondern ein eigenes Bistum, bitteschön. Das wäre dann Bistum Nummer 28. Wie wahrscheinlich ist das und welche Folgen hätte das auch für die Deutsche Bischofskonferenz? Darüber rede ich jetzt mit Regina Elzner, katholische Theologin an der Uni Münster und Expertin für die Ostkirchen. Schönen guten Morgen, Frau Elzner. Hallo.
Einen schönen guten Morgen. Hallo.
Schauen wir mal kurz auf die Zahlen. Also aktuell umfasst dieses Exarchat rund 150.000 Gläubige. Allerdings sind das auch die Gläubigen in Skandinavien, die damit reingezählt werden. Kann man denn sagen, wie viele es in Deutschland sind tatsächlich?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen, weil die griechisch-katholischen Gläubigen kein eigenes Steuermerkmal haben. Und wir zählen ja unsere Gläubigen normalerweise über die Steuerzahlen, also über die Anmeldung bei der Kirchensteuer. Und da gibt es eben nur römisch-katholisch als Angabe. Das heißt, wir haben da keine Unterteilung. Deswegen kann man das nur über die Gemeinden ein bisschen abschätzen. Die sind in der Tat in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Wir hatten 2016 noch 27 Priester und eben dann auch entsprechend Gemeindezahlen. Aktuell sagen wir, haben wir ungefähr 50 Priester und knapp 107 Gemeinden und Pfarreien. Das kann man also sehr genau sagen. Die Gläubigenzahlen sind schwieriger zu beziffern.
Ist das dann jetzt ein Zeichen oder ein notwendiges Zeichen von Wertschätzung, dass man diese Kirche als eine Kirche von hier wahrnimmt, also in Deutschland beheimatet und nicht nur als so eine Art Außenstelle?
Ja, das ist etwas, was man sich von der Deutschen Bischofskonferenz natürlich erhofft, dass die deutschen Bischöfe diese Erhebung zur Eparchie unterstützen, dass sie eine Empfehlung aussprechen, weil sie die Ostkirchen als gleichwertige Struktur wahrnehmen, nicht nur als muttersprachliche Gemeinden, die wir ja auch haben, ne, sondern wirklich akzeptiert und wahrnimmt und wertschätzt, dass das eine eigene Struktur, eine eigene Identität ist. Das würde aber auch für andere katholische Ostkirchen notwendig sein, die wir ja auch haben, also Syrer, Inder zum Beispiel. Die Frage nach der Aufwertung durch die Erhebung zur Eparchie ist aber eigentlich eben eine staatsrechtliche Frage, auch und eine römische Frage. Die deutschen Bischöfe sind hier also eigentlich vor allem angefragt, das eben auch zu unterstützen. Der Rest, die wirkliche Erhebung, ist aber eben eher eine staatskirchenrechtliche Frage.
Jetzt ist diese Kirche hierzulande immer noch relativ unbekannt. Manchmal wird sie vielleicht sogar verwechselt mit den beiden orthodoxen Kirchen in der Ukraine. Hätte das Ganze vielleicht auch insgesamt mehr Sichtbarkeit zur Folge? Oder ist das die Hoffnung?
Das ist sicher die Hoffnung. Und ich nehme natürlich schon auch wahr, dass diese ökumenische Frage eigentlich eine ist, die wir mehr diskutieren müssten. Denn das Verhältnis dieser ukrainischen Kirchen in der Ukraine ist extrem kompliziert. Es ist extrem politisch aufgeladen. Und in meiner Wahrnehmung wird sehr viel von diesem politischen Konflikt in der Ukraine aktuell dann eben auch nach Deutschland getragen. Wir haben eine komplizierte Lage zwischen diesen beiden orthodoxen Kirchen mit ihren Gründungen von Gemeinden im Ausland. Wir haben gleichzeitig die griechisch-katholische Kirche, die inzwischen sehr starke Strukturen in Deutschland hat, die viele Gemeinden hat, wo auch orthodoxe Gläubige, Geflüchtete aus der Ukraine Heimat finden und seelsorgerisch begleitet werden. Das ist ein großer Wert. Aber ich nehme schon auch wahr, dass hier natürlich die griechisch-katholische Kirche eine Vorteilsposition hat, weil sie die direkte Kommunikation mit der katholischen Kirche hat und dort in meiner Wahrnehmung oft auch parteiisch unter den orthodoxen Kirchen sich verhält. Das betrifft dann eben zum Beispiel Räume für Gottesdienste, wo man dann den katholischen Gemeinden empfiehlt, die eine orthodoxe Kirche lieber nicht zu nehmen, die andere Kirche zu bevorzugen und so weiter. Also ich nehme hier wahr, dass sehr viel von den ukrainischen Konflikten nach Deutschland übertragen wird. Und da würde ich mir wünschen, dass wir das mehr diskutieren und dafür mehr Klarheit und Transparenz sorgen.
Was könnte das denn für Auswirkungen haben? Angenommen, man würde die ukrainische griechisch-katholische Kirche zum Bistum aufwerten. Also was würde das bedeuten für dieses jetzt schon so komplizierte Verhältnis?
Na, ich glaube, faktisch hat das gar keine große Auswirkung. Wir haben ja bereits die Strukturen. Wir haben das Exarchat, wir haben die Gemeinden. Und diese Aufwertung zur Eparchie ist eigentlich eine normale Wachstumserscheinung von einer griechisch-katholischen Kirche. Wir haben ja auch in der Ukraine Exarchate, wo es eben wenig Gläubige gibt. Und das ist quasi eine Vorstufe. Das heißt, das sind zwei Sachen, die, glaube ich, gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber natürlich bewirkt diese Aufwertung als Eparchie und auch die öffentliche Debatte, die wir darüber ja jetzt haben, dass es eine Aufwertung auch dieser Kirche als ukrainische Präsenz in Deutschland gibt. Das ist wertvoll, weil wir die Ukrainer und Ukrainerinnen hier in Deutschland tatsächlich auch wahrnehmen sollten. Aber für die innerkatholischen Debatten, glaube ich, ist es wichtig, sich klarzumachen, dass wir eine sehr stark verletzte Geschichte haben im Verhältnis miteinander, was auch das ökumenische Verhältnis zwischen orthodoxer und katholischer Kirche angeht. Da spielen die griechisch-katholischen Gemeinden eine wichtige Rolle, aber eben auch eine komplizierte Rolle. Und das sollten wir innerkatholisch, glaube ich, deutlich mehr besprechen.
Jetzt hat ja Rom schon nachgefragt, besser gesagt das Dikasterium für die orientalischen Kirchen hat in Deutschland bei der Bischofskonferenz nachgefragt, nach deren Meinung, um eine Stellungnahme gebeten. Dort ist man bislang eher so ein bisschen bedeckt. Da seien, Zitat, noch eine Reihe komplexer staatskirchenrechtlicher Fragen und praktische Auswirkungen zu prüfen. Und da fragt sich der Außenstehende, was mag denn damit wohl gemeint sein? Was glauben Sie?
Ja, ich denke, das heißt natürlich in erster Linie einfach auch das, was es sagt. Es ist eine staatskirchenrechtliche Frage. Das ist eine Entscheidung, die eigentlich der Papst trifft, wofür die Deutsche Bischofskonferenz kann eine Empfehlung abgeben, aber sie entscheidet es tatsächlich nicht, sondern es entscheidet Rom und es entscheidet Rom im Verhältnis zum deutschen Staat und zum Konkordat. Und deswegen hier spielt eine Rolle staatskirchenrechtliche Regelung. Was sind das für Kirchensteuermittel? Wie wird der Bischof finanziert? Die deutschen Bischöfe werden vom Staat finanziert aus Kirchensteuermitteln. Die Strukturen würden sich verändern. Wir hätten ein weiteres Bistum, was Gelder aus den Kirchensteuergeldern bekommt. Das sind Dinge, die staatskirchenrechtlich zu klären sind und wo die Bischofskonferenz natürlich gar nicht anders reagieren kann, als zu sagen, das ist etwas, was wir prüfen müssen, was wir nicht einfach von heute auf morgen entscheiden können. Der Staat und Rom spielen beide eine Rolle.
Und jetzt sozusagen vom Organisatorischen mal ab, was würde das denn bedeuten für Dynamik in Debatten in Deutschland, also auch im innerdeutschen Reformdialog zum Beispiel?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil wir natürlich damit ein Bistum hätten, was zum einen bistumsübergreifend arbeitet. Ne? Es gibt ja nicht eine lokale Struktur wie die anderen deutschen Diözesen. Es ist eine Frage der Neuverteilung von Finanzen, die ohnehin nicht besonders reichlich vorhanden sind und abnehmen. Es ist eine Frage, was die anderen Ostkirchen betrifft, die wir auch haben. Und was vielleicht bereichernd ist, wenn Sie den Reformprozess ansprechen. Da ist natürlich interessant, dass die griechisch-katholische Kirche ja verheiratete Priester mit Familien hat. Viele dieser Priester betreuen auch jetzt schon Gemeinden mit im lateinischen Ritus, also in unserem römisch-katholischen Ritus. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch nochmal für eine neue Dynamik in der Debatte um verheiratetes Priestertum, um die Aufweichung des Zölibats, die Aufhebung des Zölibats und so weiter führt, dass wir hier nochmal auch wahrnehmen, dass die katholische Kirche in der Hinsicht bereits sehr viel reicher ist, als wir das sehr oft von römischer Seite gespiegelt bekommen.
Interessant ist ja, die ukrainische griechisch-katholische Kirche untersteht Rom. Sie steht aber gleichzeitig in der byzantinischen Tradition. Das sind aber ja nicht nur ästhetische Fragen, auch grundsätzliche theologische Fragen. Wird das zum Problem?
Ich würde es erstmal als Bereicherung wahrnehmen, weil ich wirklich die Wahrnehmung habe, dass wir sehr stark in der römischen Debatte davon ausgehen, dass wir, wie das Rom lebt und wie das Rom entscheidet, das Einzige ist, was es gibt. Und erstmal würde ich sagen, es ist eine Bereicherung. Was eine größere Rolle spielt, glaube ich, ist, dass wir gerade mit der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche natürlich einen sehr stark auch nochmal osteuropäischen gesellschaftlichen Kontext nach Deutschland in die Debatten einbringen. Und da müssen wir uns natürlich klar machen, dass es hier gerade auch sozialethisch, moraltheologisch Vorstellungen gibt, die wir dann auch nochmal neu diskutieren müssen oder die eingebracht werden können in unsere Debatten. Für die Ukraine, für den ukrainischen Diskurs nehme ich das als große Bereicherung wahr, dass die griechisch-katholische Kirche die römische Sicht, die römische Sozialethik zum Beispiel, unsere Entwicklung einbringt in den ukrainischen Diskurs. Aber wir müssen uns hier klar machen, dass natürlich gerade im synodalen Weg damit nochmal Fragen und Themen bestärkt werden, die wir vielleicht jetzt noch nicht im Blick haben oder zu wenig im Blick haben.
Regina Elzner, Theologin, Ostkirchenexpertin an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Frau Elzner, Dankeschön.
Vielen Dank.
Haben wir noch gesprochen über die ukrainische griechisch-katholische Kirche in Deutschland. Die ist in den vergangenen Jahren, wie gesagt, deutlich gewachsen. Die römisch-katholische Kirche und die Landeskirchen der EKD dagegen verlieren seit Jahren Mitglieder. Trend Ende oder gar Wende nicht in Sicht. Dabei gibt es ja durchaus bei vielen Menschen das Bedürfnis nach Spiritualität im Alltag, nur offenbar eben immer seltener im Rahmen von Kirche und Gottesdienst. Und da in den christlichen Kirchen dann auch noch der priesterliche Fachkräftemangel durchschlägt, hat man sich in einer evangelischen Kirchengemeinde in Hessen eine Idee überlegt, die beide Probleme auf einmal lösen soll. Meditationskirchen, wenn man so will, geistige Nahrung auf Knopfdruck aus Lautsprechern, täglich geöffnet, je nachdem, wann man eben Zeit und Bedürfnis hat. Eine Art Spiritualitäts-Drive-In. Davon gibt es schon einige inzwischen in Deutschland und das Angebot wird offenbar angenommen. Elin Hinrichsen hat eine Meditationskirche in Werl-Holtum in Nordrhein-Westfalen besucht.
Die Kirchentüren öffnen geräuschlos, auf Knopfdruck. Auch die beiden Frauen, die jetzt die Kirche betreten, sind erstmal leise. Es ist immerhin eine Kirche, sagt eine von ihnen, Alicia.
Als ich klein war, war ich ganz viel in der Kirche, also gerade auch mit 4, 5, 6, die Kinder, Jugendgottesdienste.
Lisa nickt. Bei ihr war es ähnlich. Die beiden sind evangelisch geprägt. Sie sind Freundinnen und Kolleginnen. Sie haben dieses Backsteingebäude bei einem Abendspaziergang im Ort entdeckt. Über dem Touchscreen hier am Eingang stecken sie die Köpfe zusammen. Licht steht da oder Meditation. Sie entscheiden sich fürs Kraftschöpfen aus dem Meditationsmenü. Beide arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Die eine als Lehrerin, die andere als Erzieherin. Hier in Werl-Holtum besuchen sie gerade eine Fortbildung. Sie schreiten den Gang hinunter. Klassische Kirchenbänke überall, mit Kniepolstern. Meditieren ist für sie alltäglich, zu Hause auf Kissen und mit Räucherstäbchen. Alicia sucht sich links, Lisa rechts des Mittelgangs einen Platz. Darstellungen von Jesus und Maria erstrahlen in gelb-orangenem Licht.
Wir brauchen jeden Tag Energie.
Einladend und schöne junge Stimme, werden sie später sagen. Die Stimme vom Band gehört Ulf Weber, einem Pfarrer, der in Braunschweig arbeitet. Und das ist bemerkenswert. Diese Kirche, die eigentlich St. Agatha heißt, gehört zum Erzbistum Paderborn, also zur römisch-katholischen Kirche. Weber dagegen ist Pfarrer der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig. Die Meditationskirche hat somit auch eine ökumenische Dimension, wenngleich das nicht auf den ersten Blick auffällt. Pfarrer Weber hat viele der Meditationstexte hier geschrieben und akustisch umgesetzt.
Mache dir nun so ganz bewusst, was dir die Kräfte geraubt hat.
Gepredigt hat der evangelische Pfarrer hier noch nie. Aber er hat das Konzept entwickelt. Es gibt etwa 40 Lichter- und Meditationskirchen in ganz Deutschland.
Die Idee entstand in einer Kirchengemeinde in Rattler, das liegt in Hessen. Ein schöner Ort dort. Damals war ich Pfarrer dort. Und wir fragten uns, wie können wir mehr Interesse für die Kirche wecken? Unsere Kirche sollte ein Ort sein, in dem ich gerne wieder hineingehe. Also so ein Ort, der einfach gut tut, und zwar nicht nur sonntags.
Licht- und Toninstallationen stellen Sie sich vor. Das war damals, 2014, etwas ganz Neues. Pfarrer Weber und das Team des Kirchenvorstands haben überlegt und getüftelt und eine Spezialfirma gefunden, die die Ideen technisch umsetzt.
Ich erinnere mich noch so gut an die Eröffnung. Als es dann anging, dann ging wirklich durch die volle Kirche ein Raunen. So, boah, also ganz großartig.
Eine der wertvollsten Geschichten zum Thema Kraftschöpfen steht in der Bibel im 1. Königebuch Kapitel 19.
6 Minuten einfühlsames Referat über Elia in der Wüste und Aufmunterungen zum Kraftschöpfen. Jesus und Maria leuchten noch immer in roten, orangenen und gelben Farben. Wie in den anderen Meditations- und Lichterkirchen haben sich auch hier die Gemeindevertreter Gedanken gemacht über die Formen, Farben und Inhalte in ihrer Kirche.
Ich hätte es mir ein bisschen meditativer vorgestellt, da die Kirche ja Meditationskirche heißt.
Ich fand es trotzdem für die Kirche eine schöne Alternative, also dass man eben nicht darauf angewiesen ist, dass eine Predigt läuft oder eben ein Pastor vorne steht, der irgendwas erzählt.
Das Personalproblem, das kennen Sie auch in diesem kleinen Ortsteil von Werl. Gerade mal einen Gottesdienst im Monat kann das Pfarrteam hier noch anbieten. So aber ist die Kirche jeden Tag für viele Menschen da. Das Ende der Meditation Kraft schöpfen. Jesus und Maria leuchten jetzt in Gelb-Weiß und auch die Musikfarbe hat gewechselt. Lisa und Alicia stehen auf. Das sei ihnen zu gewollt, zu kirchlich. Beide eilen im Gleichschritt zum Bildschirm. Abbruch und Neuauswahl. Die Lichtstimmung wechselt. Der gesamte Altarraum erstrahlt jetzt in blau-grünlichen Tönen. 6 Minuten Instrumentalmusik. 6 Minuten Tiefenentspannung, werden Sie später sagen. In die Gottesdienste zieht es immer weniger Menschen. Der Wunsch nach Zuspruch und Spiritualität aber ist groß.
Ja, das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Die Bedürftigkeit steigt vielleicht sogar. Ich hätte nicht gedacht damals, dass die Kirche ein Ort in solcher Weise sein kann, der aufgesucht wird, um einen Rückzug zu haben, eine Auszeit zu haben.
Kirche individuell, für alle Generationen. Je nach Stimmungslage und Jahreszeit sich aussuchen können, welches Licht, welche Lieder, welche Andachten und Impulse gerade passen. Das ist konträr. Die christlichen Kirchen stehen von ihrer Entstehung und Tradition her für die gemeinschaftliche Erfahrung von Glauben. Das hier aber ist ein individualistischer Ansatz.
Auch wenn ich natürlich als Pfarrer sage, so das gemeinschaftliche Gottesdienst erleben, das hat noch einen viel höheren Wert. Und dazu lade ich natürlich weiter ein. Aber eben auch in die Kirche zu gehen und das eine Zeit sich ganz individuell zu gestalten und vor allem auch so das Gefühl zu bekommen, hier bekomme ich das, was mir jetzt gerade entspricht. Und auch zu sehen, ja, die Kirche geht neue Wege, wird medial. Ich denke, das ist unser Auftrag als Kirche.
Das Angebot der Meditations- und Lichterkirchen trifft offenbar einen Nerv. In Werl-Holtum etwa haben mehr als 10.000 Menschen die Kirche seit 2019 besucht und viele bedanken sich im Gästebuch für die Erfahrung.
Das fand ich, hat eine richtig schöne Atmosphäre geschaffen. Also wenn ich das so sehe, dann würde mich Kirche auch viel mehr einladen. Also das ist etwas, wo ich sagen würde, okay, das besinnt uns auf uns zurück und lässt uns glauben. Vielleicht jetzt nicht an die Bibel zu glauben oder an irgendwelche speziellen Geschichten, aber das ist... ja, wie Kirche halt auch sein kann. Und das hat mich abgeholt.
Alicia und Lisa schlendern dem Ausgang entgegen. Sie wollen morgen, nach ihrer Fortbildung, noch einmal wiederkommen.
Meditationskirchen und Spiritualität auf Knopfdruck. In Werl-Holthum in Nordrhein-Westfalen hat meine Kollegin Elin Hinrichsen eine dieser Meditationskirchen besucht. Das war Tag für Tag für heute. Luisa Mayer hatte die Redaktion und nach den Nachrichten gibt's hier die Sprechstunde mit Informationen aus der Medizin. Und das Schwerpunktthema bei meiner Kollegin Magdalena Schmude: Leben mit Neurodermitis. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann melden Sie sich unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464 oder mit einer Mail direkt ins Studio sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.